Also herzlichen Dank zum Beispiel an diejenige oder diejenigen, die diese Deko hier gemacht haben, diesmal mit Figuren sogar. Also könnt ihr nachher vielleicht nochmal vorgehen und anschauen. Vielen Dank denjenigen, die diese Woche hier geputzt haben. Das sind die Mitta und Evelina, ist offensichtlich. Und manchmal gibt's auch noch Leute, die extra die Stühle dann stellen, weil vielleicht irgendwie unter der Woche eine Veranstaltung ist und die werden mal auf die Seite geräumt und vor Sonntag muss man sie wieder hinstellen. Vielen Dank an die Technik. Ist immer ein tapferer Kampf dort hinten. Meistens so kurz vor 10 wird's dann sehr dicht und dann klappt mal was doch nicht oder was ist nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Ja, vielen Dank an unsere Musiker. Fällt vielleicht auch nicht auf, ich weiß nicht, wer jetzt heute alles irgendwie wie gesprungen ist, also ich weiß auf alle Fälle, dass der Björn eingesprungen ist, weil der Daniel gestern krank geworden ist. Also der hat zum Beispiel von heute auf morgen die Leitung dieses Lobpreises übernommen oder du hast ihn dir komplett ausgedacht, vermute ich sogar, oder? Ja, also er hat kurzfristig dann das übernommen. Vielen Dank. Auch den Musikern. Super, heute Morgen mit Trompete. Das ist auch nochmal sowas ganz Besonderes. So, dann sind Leute schon nach unten gegangen mit den Kids oder sind schon um 9:30 mit den Autos da nach Frankfurt in das Anne-Frank-Haus gefahren. Dann hat Niki und andere den Kaffee bereits vorbereitet oder Wasser hingestellt. Also ganz herzlichen Dank. Was habe ich vergessen? Genau. Jörg krümmt sich so zusammen. Also du bist auch eingesprungen heute in die Moderation. Genau, weil der Daniel das ja normalerweise so im Paket macht. Und wie auch immer bist du da kurz reingehüpft. Habe ich noch was vergessen? Mich selbst, ja gut. Viele haben gebetet für so einen Gottesdienst, richtig. Ja? Oder das Gebet vorher. Gut, ich habe natürlich auch was vorbereitet. Also ganz herzlichen Dank allen, die das so im Hintergrund oder offensichtlich mitmachen. Und ich denke, das ist auch ein Dank an Gott, dass eben so ein Gottesdienst überhaupt entsteht. Und wenn man sich das mal klar macht, wie viel da im Vorlauf auch passiert, dann merkt man, wie wenig selbstverständlich eigentlich auch so ein Gottesdienst ist. So, jetzt zur eigentlichen Predigt. So, heute ist Palmsonntag. Und ich habe gedacht, dann bietet sich doch auch an, tatsächlich mal mit diesem biblischen Text anzufangen. Also ich habe eins der vielen 100 Bilder, die es da im kirchlichen Kontext gibt, dieses Einzugs genommen. So, und jetzt lese ich euch den Text dazu. Okay, das ist interessant. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren und in die Nähe von Betphage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist und bei ihr ein Fohlen. Bindet sie beide los und führt sie zu mir. Und sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet, der Herr braucht die Tiere. Dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Mäntel über die Tiere und Jesus setzte sich darauf. Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, gepriesen sei der Sohn Davids. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. Als er in Jerusalem einzog, erbebte die ganze Stadt und alle fragten, wer ist dieser Mann? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Das ist doch ein gewaltiger Text. Da passt erstmal alles, wenn man sich so ein paar Elemente dahinter anschaut. Also die Geschichte mit dem Esel. Ja, das ist so wie eine kleine Anekdote, aber die zeigt, Jesus hat Macht und Vollmacht. Also er schickt seine Jünger wohin, da ist auch einer. Und es ist vollkommen klar, wenn die dann gefragt werden und die Jünger sagen, der Herr braucht ihn, dass dann die Leute sagen, selbstverständlich, nimm das mit. Und in anderen Evangelien ist es noch ein bisschen deutlicher ausgeschmückt. Also eine Geschichte, die beginnt und dezent zeigt, das ist der, der Vollmacht hat. Der gebietet in den großen und in den kleinen Dingen und das, was er will, das wird Realität. Dann ist der Hinweis auf diese Prophetie drin, die in Zacharja steht. Und damit wird ja gesagt sozusagen, auf Gott könnt ihr euch verlassen. Gott ist verlässlich. Ja, was der sagt und was der verspricht und selbst wenn das vor langer, langer Zeit gewesen ist, auf ihn könnt ihr euch verlassen. Und wenn wir dann zu denen gehören, die das wissen und die das auch glauben, dann können wir auch so innerlich ein Stück weit sagen, wir haben eben doch recht. Ja, wir verstehen, was Gott will. Und wir erleben jetzt auch, Gott ist verlässlich, es ist passiert und wir wussten schon vorher, wir hatten recht oder wir haben recht. Und dann steckt ja verborgen, das sieht man dann, wenn man bei Zacharja diesen Text lesen würde, steckt diese ganze Messias-Erwartung drin. Und das ist ja, da geht's dann um Heil für Israel, da geht's um Segen für Israel, da geht's darum, dass die Völker ringsrum sich freiwillig oder auch eben unter der Macht des Messias beugen müssen. Also das ist wie so eine Zusage, die drinsteckt, der Messias kommt und alles wird damit gut. Oder eigentlich genauer, alles wird damit für uns gut. Ja, für die Juden, wir werden neu der Mittelpunkt dieser Welt. Und dann die Einheitsübersetzung übersetzt das sehr krass, die Stadt erbebt. Ja, also da ging etwas auch geistlich fühlbar durch diese ganze Stadt. Die Leute haben gemerkt, da passiert etwas Gewaltiges. Also wie jetzt ist dieser, wie oft gesagt wird, der Kairos. Jetzt ist diese Zeit Gottes. Da passiert etwas und da ist Gott am Wirken. Also, alles zusammen. Da ist, wenn das Thema von diesem Gottesdienst Kontrast ist, da sind nur tolle Kontraste drin, ja, nur bunte Abstufungen von Jesus hat Vollmacht, Gott ist verlässlich, wir sind die, die es wussten, die Recht haben, alles wird gut von uns, jetzt ist Gottes Zeit und jetzt handelt Gott. So, jetzt kommen wir zu den Kontrasten. Das ist einige Tage später. Jesus ist nach diesem kontrastfreien, gloriosen Einzug in die Stadt, wo alles zu stimmen scheint, an diesem Punkt, und ein Künstler hat versucht, diesen Punkt darzustellen. So, da ist alles ganz anders. Jesus kam mit seinen Jüngern an den Ort, der Gethsemane genannt wird. Dort sagte er, setzt euch hier und wartet. Ich gehe ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedäus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen und er sagt zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde, so wie es dieser Künstler auch versucht hat zu zeichnen, und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus: Nicht einmal eine einzige Stunde konntet ihr mit mir wach bleiben. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jesus ging ein zweites Mal weg und betete: Mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten. Er ließ sie schlafen, ging wieder weg und betete ein drittes Mal dasselbe Gebet. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte: Wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Seht, die Stunde ist da, in der der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben wird. Steht auf, lasst uns gehen. Der, der mich verrät, ist da. Einige Tage nach diesem gloriosen Einzug, wo alles zu stimmen scheint, wo es einen geistlichen Durchbruch zu geben scheint, wo die Stadt erzittert, wo sich Prophetien erfüllen, wo sich die Menschen Jesus zuwenden, ist das die Situation. Jesus wird als traurig beschrieben, als von Angst ergriffen, als zu Tode betrübt, als einer, der ringt mit dieser Frage: Gott, muss das sein, muss dieser Weg sein und muss ich da durchgehen? Und alle sind auf einmal weg. Er ist alleingelassen, der ganze Jubel ist auf einmal weg. Und selbst seine Freunde sind auf einmal geistlich nicht mehr präsent, nicht mal körperlich. Sie sind müde, sie sind schlafen, sie haben keine Peilung, was das für eine Situation ist. Er ist im tiefsten Sinne allein gelassen. Und dann kommt nur noch diese von ihm selbst erzählte Schlusssequenz. Er wird ausgeliefert an die Menschen und der Verräter steht schon vor diesem Garten. Was ist das für ein krasser Kontrast? Was ist das für eine irre Spannung in einem Leben innerhalb von wenigen Tagen? Von einem: Jetzt scheint Gottes Zeit zu sein, jetzt handelt er, jetzt erfüllen sich die Prophetien, jetzt erbebt die Stadt, Gott ist da, bis zu dem: Gott scheint vollkommen weg zu sein. Und der Matthäus lässt auch den Engel weg, ja, der macht's nicht noch schöner durch den Engel, sondern er lässt es so richtig krass und sagt: Jesus ist vollkommen allein und an einem anderen Punkt. Und ich glaube, dass diese Spannung, dass die ungeheuer nachdenkenswert und dass sie zutiefst lehrreich ist für unser Leben. Ich denke mal andersrum. Was wäre, wenn es nur den Palmsonntags-Jesus gegeben hätte? Also im übertragenen Sinn. Wenn Jesus, bei dem sozusagen das ganze Evangelium hindurch alles immer so wie Palmsonntag gewesen wäre. Nur Vollmacht, nur Begeisterung von den Leuten, nur verständige Jünger, nur Zeichen und Wunder. Von einer Herrlichkeit Gottes zur nächsten, von einem Erbeben der einen Stadt zum Erbeben des nächsten Dorfes. Ein Durchmarsch von der Geburt bis zu diesem Palmsonntag. Was wäre das für ein Jesus? Vielleicht wäre das dann anders geendet. Er hätte seinen Sieg proklamiert und wäre gleich in den Wolken entschwebt. Das Kreuz wäre ausgefallen, die Auferstehung wäre ausgefallen und das wäre der gloriose Jesus von der Geburt bis zur Entrückung gewesen. Was für ein Jesus wäre das, wenn es nur diese Gethsemane-Szenen in seinem Leben gegeben hätte? Ein Sohn Jesus, der durch die Bank nur mit Widerstand, mit Ablehnung, mit Unglauben, mit sturen, unverständigen Jüngern, mit einem Volk, das nichts hören will, mit Kleingläubigen, wo mit Mühe und Not mal irgendwo ein Zeichen und Wunder passiert, ein Jesus, auf den die Leute gar nicht erst hören, den sie gar nicht erst wahrnehmen und der quer durch sein Leben verspottet und missachtet und kleingeredet und sonst was wird. Am Schluss gekreuzigt und dabei bleibt es vielleicht keine Auferstehung, denn das hätte dann nicht gepasst in diese Szenerie. So, jetzt mal zu uns. Und das finde ich das Nachdenkenswerte. Was werden wir für Leute, wenn so unsere Vision und auch unsere geistliche Vision und auch wie wir sie im Leben gerne haben, so dieses Palmsonntags-Feeling ist, das ist das, was wir wollen. Ja, wir wollen von einem Sieg zum nächsten marschieren als Christen. Wir wollen als Gemeinde von einem Erfolg zum nächsten. Wir wollen, wenn wir so ein Haus bauen und fragen, Leute, wie geht's euch? Dass die Hunderttausende gleich strömen, die Millionen und alles ist von Sieg zu Sieg. Und auch persönlich, wir wachen morgens auf, wir loben den Herrn, wir preisen den Herrn, wir haben gleich die ersten vollmächtigen Erfahrungen am Morgen. Und so geht es durch den ganzen Tag. Wir sind geführt und geleitet durch den Geist, wir sind auf der Straße, wir wissen, wen wir ansprechen, wir beten, es geschehen Wunder. Und so geht das von unserer Geburt bis zu unserem Tod, wo wir selig und glorreich dann entschlafen. Wie wären wir, wenn unser Leben so wäre? Oder wenn das das ist, was wir erwarten von unserem Leben und unserem geistlichen Leben? Oder auch, was werden wir, wenn wir nur die Gethsemane-Situationen in unserem Leben sehen? Also all das, was schwer und was mühsam ist und was uns nicht gelingt und wo Gott nicht hört und wo er nicht antwortet und wo er keine Wunder tut und wo wir auch wissen, das ist auch so gedacht, dass wir so eine Last haben und das widerspiegeln auch, wie wir für den Herrn leiden und unterwegs sind. Und so ist unser Leben von der Geburt bis zum Tod. Es ist ein Jammertal, ein Leidenstal um Jesu Willen und das ist das auch, was wir wollen. Was wir erwarten. Ja, gab im Christentum lange so Strömungen, wo man gedacht hat, das ist es. Ja, Mittelalter, Selbstgeißelung. Wenn wir leiden um Jesu Willen und selber uns das auch noch deutlich machen und zufügen, dann sind wir auf der richtigen Spur. So, wie ist es bei Jesus? Bei Jesus ist das Ganze eingebettet in einen Weg seines Lebens. Ja, da gibt's die Palmsonntagsszene und viele andere Szenen davor. Die sind wie Palmsonntag. Ja, die sind vollmächtig. Die sind Wunder. Die sind Zeichen. Die Leute sind ergriffen. Sie sind erschüttert. Sie merken, da ist etwas Einmaliges, Besonderes. Und dann hat er die Gethsemane-Zeiten und auch vorher die Zeiten, wo die Leute ihn ablehnen, wo sie schon vorher versuchen, ihn zu steinigen, wo die Jünger null und nichts kapieren und keinen Durchblick haben und die Pharisäer und Sadduzäer ihn jagen und Dörfer auch mal voll Unglauben sind. Aber das ist eingebettet in einem Leben und in einem Weg. Und dieses Leben geht weiter und es endet im Kreuz und in der Auferstehung. Das heißt, bei Jesus ist ein absolut krasses, kontrastreiches, spannungsvolles, vielleicht sogar widerspruchsvolles Leben. Und trotzdem ist es ein einmalig vollmächtiges Leben. Und zwar gerade, weil Jesus in dieser Spannung gelebt hat. Jesus wäre nicht der Jesus geworden, wenn er so dieser Trauer-Jesus leidend durchs Leben hindurch gewesen wäre, ja. Und er wäre auch nicht der Jesus der Weltgeschichte geworden, wenn er immer siegend und siegreich und vollmächtig durch sein Leben gegangen wäre. Jesus ist Jesus geworden, weil er mit Gott zusammen genau diese krasse Spannung, die manchmal binnen Tagen wechselte, gelebt hat. Und in der Geschichte ist ein Satz drin, der, finde ich, der deutet das Geheimnis an, warum Jesus dieses krasse Leben leben konnte. Und dieses krasse Leben, von dem er ja sagt, das soll die Gestalt unseres Lebens werden. Er sendet uns, wie er gesandt wurde. Oder Paulus sagte, ich will das beides haben. Ja, ich will seinem Tode gleichgestaltet werden und der Kraft seiner Auferstehung. Und in der Gethsemane-Geschichte gibt es einen Satz. Da sagt er, und er betete, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und ich glaube, das ist die zentrale Haltung, die Jesus zu diesem Vollmächtigen gemacht hat, zu dem, der diese krassen Gegensätze leben konnte, weil sein Leben geprägt war von dem, aber nicht wie ich will. Nicht wie meine Vorstellungen sind, nicht wie meine Erwartungen sind, nicht wie es mir am besten schmeckt, nicht wie es am angenehmsten ist, sondern so, wie du es willst. Und wenn es krass ist, wie du das willst, trotzdem ist das das Allerbeste. Und es ist ja so, es ist nicht die Frage, ob wir 1000 Sätze und Richtigkeiten im Kopf haben, sondern die Frage ist, ob wir einzelne Wahrheiten, einzelne Wesenszüge Jesus, ob wir diesen einzelnen Dingen nachspüren und sie durchbuchstabieren in unserem Leben, wenn wir zum Beispiel eben in so einer Halleluja-Situation sind. Dass wir auch wissen, Herr, ich danke dir dafür, aber ich weiß auch, vermutlich wird es nicht die nächsten 7 Wochen so gehen. Oder wenn wir eben in so einer Gethsemane-Situation sind, dass wir sagen können, Vater, es ist krass. Ja, muss das sein? Und trotzdem sagen können, Vater, ich weiß, auch das wird vermutlich nicht die nächsten Wochen und Monate und Jahre nur so bleiben, sondern du wirst die anderen Zeiten genauso geben. Und ich möchte euch heute diesen einen Satz mitgeben, als kleines Kärtchen. Es sind ungefähr 80 Stück, also müsste fast jeder eins kriegen. Und ich bitte euch einfach, nehmt euch diesen einen Satz mit. Wer ihn gerne digital haben will, kann ihn auch digital aufs Handy von mir bekommen, müsst ihr mich nur ansprechen. Nehmt diesen einen Satz mit, klemmt ihn euch in eure Bibel oder wenn ihr ein Andachtsbuch habt oder macht euch ein Foto mit eurem Handy und macht den Bildschirmschoner draus oder sonst irgendwas und bewegt diesen einen Satz, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst in eurem Herzen. Und zwar egal, wie eure Situation ist, ob ihr in der krassen, Gethsemane dunklen Situation seid, ob ihr in irgendeiner diffusen, nicht erkennbaren Durchschnittssituation seid oder ob ihr so gerade auf dem Halleluja-Weg seid und alles klappt und alles fügt sich und der Herr lässt euch von einer Fügung zur nächsten marschieren. Oder auch bei den Fragen, wo ihr vielleicht merkt, ja, das ist das, wo euer Herz hinstrebt. Sagt's dem Herrn trotzdem, Herr, ich möchte das, aber trotzdem gilt, wenn was anderes von dir besser ist, nicht wie ich will, sondern wie du willst. So, jetzt würde ich gerne noch für euch beten. Und dann lade ich euch ein, einfach hinterher selber nochmal ins Gebet einzuklinken. Jesus, du hast eine krasse Vollmacht und eine krasse Widerstandskraft gehabt. Herr, binnen 4 Tagen vom umjubelten, als Messias gehofften und gesehenen Propheten zum vollkommenen Alleinsein und der Aussicht auf den schlimmsten Tod. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns weder so ein Durchmarschleben noch so ein heiliges Gekrieche-Leben irgendwie vorgegeben hast, sondern dass du uns ein Leben schenkst, was genau dieselbe Kraft hat zwischen den krassen Höhen und Tiefen und dem, was sich als Wille Gottes drin manifestiert, zu leben und auf das zuzulaufen, was Gott für jeden von uns vorbereitet hat. Und Vater, ich bitte dich für diese Woche, wenn wir so durch unseren Tag oder spazieren gehen oder stille Zeiten haben oder lesen oder aufs Handy gucken, ich bitte dich auch bei Fragen, die wir haben, dass dieser Satz aber nicht wie ich will, sondern wie du willst, dass der beginnt in uns zu klingen und dass dein Geist in uns entfaltet in den konkreten Entscheidungen und Fragen unseres Lebens oder den Höhen oder Tiefen oder Durchschnittlichkeiten, wo wir drinstecken. Und ich bitte ja für uns als Gemeinde, dass wir eine Gemeinde werden, die sagt aber nicht, wie wir wollen, sondern so, wie du willst. So, und ich lade euch ein, wer möchte, betet noch kurz 2, 3 Sätze. Amen. So, hatte jemand im Gottesdienst sowas wie ein explizites Wort von Gott, einen Eindruck, etwas, wo er wirklich innerlich auch merkt, das passt auch so in den Stream des Gottesdienstes und das soll er oder sie jetzt auch weitersagen? So, Blick durch die Runden. Marion zuckt.
So. Ja, ich hatte also erstmal ein eigenwilliges Bild. Und zwar habe ich so diese Szene im Paradies gesehen, wie Adam und Eva, wie die Eva dem Adam den Apfel weiter oder
die Frucht.
Und dann war es so, wie wenn Gott zu mir gesagt hätte, wir reichen diese Frucht immer wieder weiter. Wissentlich oder unwissentlich.